Radio Tux. The German Needles Radio. The German Needles Radio. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz Ausgabe 51. Wir sind heute ein bisschen dezimiert. Wir sind nur zu zweit. Nur der Jens ist da. Hallo Jens.
Hallo, guten Tag.
Ich, Ingo, bin natürlich auch da, aber der Andi ist uns irgendwie abhanden gekommen heute.
Ja, der muss eine Sonderschicht irgendwie.
Der muss knüppeln.
Genau.
Aha. Tja, kann man nichts machen, müssen wir das Ganze heute zu zweit bestreiten. Du warst auch nicht ganz pünktlich und deswegen sind wir heute etwas später, aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen die Musik in Anführungsstrichen genossen, die ich gerade gespielt habe. Wir hören heute noch mehr freie Musik. Außerdem beschäftigen wir uns heute ein bisschen mit Backups unter Linux. Also wir hatten da ja eine Höreranfrage, wie man das Ganze macht. Ich würde mir jetzt mal ein ganz kleines Thema vielleicht rausgreifen. Und dann haben wir noch zwei Interviews und zwar machen wir heute Andi Goes Linux ohne Andi.
Vielleicht kann ich dann ein bisschen die Fragen stellen, die er so stellt, weil ich bin ja genauso unbedarft mit Linux wie er und ich weiß ja auch, was er will und kann vielleicht da den Part ein bisschen übernehmen.
Mhm. Ja, gucken wir mal, also wir reden ein bisschen über Gento und schauen mal, ist... Muss ja jetzt nicht auch das große Experteninterview werden und vielleicht machen wir es dann irgendwann nochmal, wenn Andi da ist, von daher schauen wir mal.
Außerdem ja, der soll sich das anhören und darüber soll er dann.
Genau, er kann ja auch den Podcast erfahren. Hören.
Ja.
Kann genau. Er ja auch machen.
Vielleicht ist er live sogar.
Genau.
Obwohl, man weiß es nicht.
Ja, hey, es ist auch alles kein Problem. Wir können ja hier einfach live zuhören. Übrigens, ihr Hörer da draußen, ihr könnt hier an der Sendung teilnehmen, indem ihr jetzt einfach in den Chat kommt unter irc.freenode.net im Channel Raute Radio Tux. Da sind schon ein paar Hörer. Ihr könnt mit denen mitdiskutieren und hier auch irgendwas einwerfen und uns durcheinander bringen. Was habe ich noch? Ah ja, wir haben noch ein Interview, dann so um circa 19 Uhr und zwar mit Nils Magnus vom Linux-Tag. Team und die haben gerade ihren Call for Papers rausgebracht und was die Schwerpunkte sind und was der Linux-Tag überhaupt ist und so weiter und so fort. Das werden wir heute auch klären. Ja, so viel für die Anmoderation. Wir spielen jetzt ein bisschen Musik. Die Musik kommt diesmal von, ich hatte es mir eigentlich aufgeschrieben, aber plötzlich ist es weg. David heißt er. Und ich habe den Nachnamen jetzt, glaube ich, vergessen. David aus der Schweiz. Vielen Dank für die Musik, die du uns rausgesucht hast. Und ja, wir fangen heute an mit Josh Woodward. Das ist ein Singer-Songwriter, der sehr viel Musik einfach frei ins Netz stellt. Der Titel heißt Nico Po wahrscheinlich. Schauen wir mal. Viel Spaß damit.
Lester's done it all. We're counterborn to just ignore the writing on the wall. In the herds and perfect rebellion behind that nincompoop. And Lester is a dimwit, and I've known my share of fools. He's bringing down the system and he's breaking all the rules. In the herds and perfect rebellion behind that nincompoop. Our farewell. We wish you all the best when you are burning down in hell. Fill the herds and turn to your piano. Hell, you nigga poo. Watch him burn away. 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 Watch him burn away.
Ja, das war ein ganz kurzer Titel.
Aber cool, also hat mir total gut gefallen.
Ich, war ein bisschen rockig, aber war sehr kurz. Könnt ihr euch kostenlos aus dem Internet runterladen. Die Links gibt's natürlich wie immer auf linuxpodcast.de oder irgendwo bei Radiotux durchsuchen, da unsere neue Webseite ja noch nicht ganz fertig ist. Ich habe gesagt, wir reden ein bisschen über Backup. Ich meine, da gibt's viele, viele Sachen. Und die einfachste Sache ist eigentlich, wenn man das irgendwie mit R-Sync macht. Das ist so ein kleines Programm. Und da gibt's viel, viele Einstellungen. Und damit kann man eigentlich ein ganzes, alles, was auf dem Dateisystem ist, einfach mal von einer Maschine auf eine andere übertragen. Ist auch übrigens hier für die Mac-Leute bei Mac dabei.
R-Sync?
R-Sync, ja.
Ist er wieder bei?
Naja, machst du nie dein Terminal auf.
Ja.
Das ist so ein Standard-Tool, was es auch auf dem Mac gibt.
Okay.
Also du könntest auch von einem Mac-Rechner auf einen, oder ich habe letztens was von einem Linux-Rechner auf einen Mac-Rechner gezogen oder andersrum. Geht über SSH, also ist dann auch noch verschlüsselt. Man kann es auch von einem Verzeichnis ins andere benutzen. Meistens benutzt man da die Option -a, was wie Archiv heißt. Das setzt sich aus vielen, vielen anderen Optionen zusammen, dass also der User und die Gruppe beibehalten wird, dass Symlinks mitkopiert werden und all sowas kann man da einstellen. Und wenn ich jetzt ein Backup von einem Rechner auf einen anderen machen will, dann benutze ich zum Beispiel immer R-Sync. Da hat man einfach genau den Zustand, wie er auf der Festplatte ist, einmal rübergenommen.
Okay. Was ich, fällt mir jetzt nur ein, für Mac, ja, wenn das auch jemand interessiert, gibt's Carbon Copy Cloner oder CCC.
Okay, aber.
Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der, also R-Sync quasi nur in Knopf- und Drückvariante.
Macht er nicht eher sowas wie DD, also wie das Linux-Tool DD, der kopiert also die komplette Festplatte und zwar Bit für Bit.
Der kann,
von einer Stelle auf die andere.
Du kannst
Stelle.
Einstellen, ob er blockweise quasi sogar Sachen dann Backup. Also das wäre quasi
das, was
du meintest.
Genau. Damit kann man jetzt Festplatten kopieren. Also wenn ich sage, ich habe zwei Partitionen, die gleich groß sind und will alles, was von der einen Partition ist, in die andere, sage ich einfach DD, Input hier, Output da. Und
also
oder man kann sogar auf in einen File schreiben. Also wenn man zum Beispiel eine CD kopieren will oder so, kann man auch alles, was von der CD kommt, in eine Datei auf dem Filesystem schreiben. Okay. Würde es auch gehen.
Ich habe DD jetzt benutzt, um meine Notebook-Festplatte, die ich ausgetauscht habe, quasi einfach zu synchronisieren, einmal von A nach B zu schieben.
Ja.
Man kann da aber auch einstellen, dass er also nicht diese, also dass er quasi normales Backup macht, ohne diese Block-Variante oder diese Hardware-Variante Bit für Bit quasi rüberzuschieben. Und dann kann er auch quasi nur die abgedateten Sachen dazu speichern, je nachdem, wenn man es dann mal wieder macht.
Ja, das wäre dann eher so
die komfortablere R-Sync. Variante.
Ja. R-Sync, sowas kann R-Sync auch. Also wenn du das zweite Mal ein Verzeichnis drüber gehst, dann würde er nur die Sachen übertragen, die tatsächlich neu sind. Kann man einstellen.
Und die alten behält er dann oder er löscht sie auch raus, gell?
Genau, kann man einstellen, genau. Ja, dann werden die wahrscheinlich auch sowas wie R-Sync machen, das ist bloß dann eine GUI dafür.
Ich denke fast, das ist dass es sowas ist, ja.
Ja, ja. Also es sind Standard-System-Tools, die einfach mit drauf sind. Wenn man das Ganze dann noch ein bisschen schicker haben will und nicht nur quasi ein Snapshot, also einen Tag oder einen Zustand gespeichert haben will, sondern viele, gibt es dafür auch Möglichkeiten. Und zwar nutze ich da auch was auf R-Sync basiert, das ist einfach ein bisschen was geskriptet, was rings um R-Sync funktioniert. Da kann man mal bei Heinlein Support gucken, also Heinlein und R-Sync mal suchen. Das sind zwei so kleine Skripte und der macht Folgendes, also er zieht per R-Sync, das macht er einen Snapshot und legt den als Tag 0 ab. Dann wird der quasi tagsüber zum Beispiel rotiert nach Tag 1 und abends läuft wieder R-Sync und das ist der neue Tag 0 und auch da wird nur, also zwischen den Tag 0 und Tag 1 werden einfach Hardcopies gelegt und wenn sich in Tag 0 irgendwas geändert hat, liegt da die richtige Datei. Also Von daher ist das ziemlich platzsparend. Und man hat quasi, für jeden Tag sieht genau das, was, wie die Festplatte oder wie das Verzeichnis, was man gesichert hat, aussah. Und Dateien, die sich nie ändern, sind halt über Hardlinks verdrahtet, die legen also belegen auf der Festplatte nur einmal Platz. Ich denke mal, das ist genauso wie das bei Apple und wie heißt es, Time Machine gemacht wird. Das ist so ähnlich, würde ich jetzt mal vermuten. Also wer sowas braucht, zum Beispiel um den ganzen Server zu sichern und dann über ein paar Tage, der kann sowas mal benutzen. Gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, die wir vielleicht mal in anderen Episoden, Ausgaben hier näher besprechen. Was noch möglich wäre, wenn man LVM hat, also seine Festplatten nicht einfach nur in Partitionen unterteilt hat, sondern seine Festplatten einfach in LVM gepackt hat, kann man, und darüber dann ein Dateisystem gemacht hat, kann man von dem LVM Snapshots machen und die speichern. Ja. Das wäre zum Beispiel noch eine Möglichkeit. Ansonsten gibt es auch richtige Backup-Programme, die zum Beispiel auch auf Tapes oder auf DVDs und sowas speichern können, was ich jetzt ja nicht so mag. Also ich finde das irgendwie ein bisschen, nachdem der Festplattenpreis ja so runter ist, ein bisschen out of date, irgendwas auf DVDs zu speichern, weil CDs, DVDs geht ja alles irgendwie kaputt. Naja, Festplatten auch, aber fühlt sich irgendwie noch anders an. Weiß ich nicht. Und Tapes, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, auch nicht unser Publikum, was dazu hört, was jetzt Sachen auf Tapes speichert. Das ist dann auch nur, ich speichere mal was auf dem Tape, stell's mir mal in den Schrank und hol's die nächsten 10 Jahre wieder nicht raus. Aber es gibt ein gutes Gefühl, dass es da irgendwo liegt.
Das stimmt. Also ich glaube, man braucht viele Sachen nicht mehr, die man sich mal sichert.
Das ist bei Banken oder so, die speichern ja auch alles auf Tapes und müssen noch 10 Jahre oder so, müssen die ganzen Transaktionen, die da getätigt wurden, auch vorhalten und das wird dann auf Tapes gespeichert, eingelagert, verschlossen und hoffentlich nicht von irgendeinem Laster geschmissen. Für den Zweck lohnt sich das vielleicht. Was hast du zufällig noch offen? Habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben?
Zu
Backup-Sets. Oder war das? Kann auch sein, dass es die ganzen Sachen waren. Ach so, ja, genau. Ich habe, was jetzt vielleicht kein echtes Backup ist, sondern eher schon Hochverfügbarkeit in Richtung Hochverfügbarkeit geht, ist also, wenn ich ein System doppelt aufbaue und die Sachen dann mit DRBD und Heartbeat, also mit DRBD kann ich einfach ein RAID 1 über ein Netzwerk machen, spiegle. Und mit Heartbeat kann man dann testen, anderer Server, bist du noch da? Wenn er nicht da ist, übernimmt der andere komplett die Aufgaben. Da könnte ich mal vielleicht auch nochmal irgendwann näher drauf eingehen.
Das wäre jetzt quasi aber eine Variante eher für den Serverbetrieb, oder?
Ja, klar.
Okay.
Ja. Also,
nicht für den Home-Laptop.
Nee, nicht für den Home-Laptop.
Obwohl aber ich mir auch gerade überlegt hatte, ist, wenn man quasi oder zwei Partitionen hat mit der gleichen Größe und man hat zwei Systeme gleichzeitig laufen, so dass wenn man eins verhaut, quasi sofort umswitchen kann, brauchen wahrscheinlich aber wenige Leute.
Ja, also da würde zum Beispiel ein LVM-Snapshot ist da vielleicht nicht gerade schlecht, weil der verbraucht ja auf der Platte dann auch nur das, was du geändert hast. Und ansonsten ist das natürlich auch kein richtiges Backup, wenn es auf demselben Rechner liegt. Ne? Wenn der eine Rechner weg ist, dann ist
natürlich das jetzt quasi kein Backup in dem Sinne für Backups, sondern eher für Softwareprobleme oder wenn man mal zurück will. Also eher so eine Snapshot-Live-Funktion.
Ja, genau.
Heartbeat und DRBD hattest du dir aufgeschrieben.
Genau. Da kann man aber auch mal in meine Thesis gucken. Da habe ich so ein bisschen was dazu auch noch geschrieben.
Wo findet man die?
blog.radiotux.de. Da zurzeit der zweite Link, CMC, Infrastruktur, Thesis. Ansonsten können wir es ja auch nochmal verlinken. Ich habe übrigens am Dienstag ja endlich mal meine Verteidigung gemacht. Und doch.
Durchgekommen?
Ja. Gibt ja keine Note dafür. Ist ja nur, die wollen ja nur gucken, ob du nicht irgendwo abgeschrieben hast.
Konntest du ein bisschen was sagen zu deinem Thema?
Genau, ich habe mir meine These durchgelesen gehabt.
Sehr gut. Die genau. müssen nur mal Radio Tux hören, dann wissen sie sowieso, was, ja, was du so schreibst.
Was ich so schreibe.
Oder was du so weißt. Ja.
Ja, mein Gott, war jetzt auch nicht, also es ja. war jetzt auch nicht besonders Neues, was da in der These irgendwie drin war. Das ist halt Sachen, die es schon gibt eine Weile, die einfach mal für ein Projekt zusammengenommen worden sind und jetzt irgendwie da rumwerkeln vor sich hin.
Oh, das funktioniert.
Bis jetzt noch.
Sehr gut.
Schauen wir mal.
Jo, sollen wir unserer Liste nachgehen?
Also hast du noch irgendwelche News, die wir jetzt so mal kurz raushauen? Ansonsten?
Es gibt, also ich finde gerade keine wahnsinnig interessanten, spannenden Sachen, aber mal eher so generell könnte man mal überlegen, und zwar gibt es eine Meldung, dass Microsoft die Krise zu spüren bekommt und auch 5000 Jobs abbaut. Und
ja.
was man daran vielleicht erkennen kann, dass also auch die IT-Welt so ein bisschen ja, mitleidet jetzt. Und das ist die Frage, ob so eine Entwicklung vielleicht gerade Open-Source-gestützten Projekten den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Projekte eher ein Zusatzprojekt sind oder wo mal jemand abgestellt wurde, der da mal ein bisschen was macht und so, und dass in harten Zeiten sozusagen da ein bisschen die Ressourcen weggezogen werden. Wir hatten es ja letztens von Office, von Open Office, dass da die Entwickler ein bisschen, die Entwicklergruppe ein bisschen dünner geworden ist und so. Ja.
Ja gut, aber bei den meisten Open Source Projekten hast du ja trotzdem, der größte Teil der Leute sind freiwillig. Also es sind selten wirklich große Projekte, die komplett von Firmen getragen würden, wie Eclipse oder tatsächlich OpenOffice oder so. Sehr, sehr viele, da steht ja halt keine Firma dahinter. Oder wenn jetzt die Krise kommt, machen die Leute, die da entlassen werden, machen sich vielleicht noch selbstständig. Also es könnte auch eher andersrum passieren, vielleicht, dass die Krise ja. dazu beiträgt, dass sich ein paar Projekte noch besser entwickeln. Ist halt schwierig zu sagen.
Vielleicht. Ja, auf jeden Fall ist es ganz interessant.
Ja, aber wird kommen. Also IBM hat zwar gestern, glaube ich, noch verkündet, dass er eins der besten
dass sie ja. noch gut dastehen, aber das hat man in der letzten Zeit oft gehört. Das ist so ein bisschen das Problem an der
Geschichte. Nee, aber ich habe heute auch mit einem IBMer geredet und ja, die Spanier, die fangen jetzt auch an zu sparen. Also da sind alle Flüge gesperrt und Urlaub und okay. beziehungsweise das, wo man mal früher eine Reise hingemacht hat, um ein Meeting zu machen, das wird jetzt alles per Telefonkonferenz gemacht, dasselbe bei HP. Also die sparen jetzt alle. Das ist nichts Neues, aber bis die IT-Welt das erreicht, naja, geht vielleicht auch noch ein bisschen Zeit jetzt. Also die Banken hat es natürlich zuerst getroffen, aber naja.
Ich habe mir heute Cisco Systems Aktien gekauft.
Aha, so viel Geld oder was? Oder?
Ja, ja.
Ich habe gedacht, du verbrennst mal
noch welches. Ich habe gedacht, ich verbrenne jetzt noch ein bisschen. Ja, also ich sehe das langfristig.
Ja, so
Francisco ist so, da gibt es jetzt die Spekulation dazu, dass der Obama, der ja irgendwie jetzt mal am Rande erwähnt, finde ich ja in den ersten zwei Tagen schon ganz netten Zug so hat an Entscheidungen, die er so fällt. Also Guantanamo ist quasi jetzt schon fast vernichtet. Dauert natürlich ein bisschen, bis es dann auch so Tatsache ist, aber zumindest mal angekündigt. Und der will ja auch den DSL-Bereich in Amerika deutlich ausbauen. Und da kommt natürlich Cisco ziemlich schnell irgendwie dann vielleicht an Aufträge. Also man weiß es nicht genau, aber vielleicht gibt es auch noch ein paar Gewinner.
Ja, definitiv.
Ich habe da auch nur ganz wenig angelegt. Also.
Wo es Verlierer gibt, gibt es auch immer Gewinner.
Das ist ja ich mache das ja nur so ein bisschen.
Ja, ist auch gut so. Du willst nicht wissen, wie viel Geld ich schon verloren habe an der Börse in den letzten paar Monaten.
Ich hab noch nichts verloren, ich habe aber auch noch nichts gewonnen, weil ich mir das noch nicht auszahlen lassen habe. Ist ja alles nur virtuell.
Ist nur fiktiv Geld,
ja. Ist nur fiktiv bis jetzt.
Ja.
Nee, ich stehe, ja, bei mir sieht es eigentlich auch scheiße aus, muss man sagen. Ich habe mir noch Porsche gekauft gehabt.
Rechtzeitig hoffentlich.
Also
als sie noch 100 oder 200 Euro gekostet haben.
Die waren denn nichts drunter? Deutlich drunter.
Was sind die drunter? Echt? Die waren noch eine Zeit lang.
60 oder sowas?
Echt? Die waren noch bei 600 Euro zeitweise.
Ja, die haben uns Blitz gemacht.
Ja.
So viel ich weiß.
Okay.
Dann also auf jeden Fall waren sie bei mir nicht mehr verfolgt. So teuer. Und,
Oder jetzt VW zur richtigen Zeit kaufen und verkaufen.
Aber ja, das auf jeden Fall. Nee, ich wollte, ja. Ich habe gehört, die haben gutes Essen auf der Hauptversammlung und da die in Stuttgart ist.
Okay, lassen wir genau. Das Thema. Ich wollte mich heute mal, ich hab mir eigentlich aufgeschrieben, wir beschäftigen uns heute nicht mit Palm Pre oder sonst was. Wir machen heute mal mehr Linux-Themen, da sind wir schon wieder bei den Banken wie letztes Mal. Nicht, dass wir hier unsere Hörer vergraulen.
Ach Quatsch.
Ich würde sagen, wenn du, hast du noch irgendwas?
Nee, also hier steht jetzt zumindest, oder eins noch, ja. Eins noch, ja. Google ist nicht mehr Top-Arbeitgeber in den USA. Ja, das ist auch eine Wahnsinnsmeldung. Also man erkennt so in der letzten Zeit Google irgendwie so ein bisschen
auf dem absteigenden
Ast. Ja. Also irgendwie geht es rückwärts bei denen so langsam.
Dabei gibt es da jetzt das Google-Telefon, also das, naja, ihr wisst,
ja,
das,
aber das
auch in Deutschland.
Soll Februar. Mhm. Zumindest.
Und wesentlich bessere Tarife als fürs iPhone. Also da kann man echt neidisch werden.
Okay.
Ja, die musst du dir mal angucken. Das ist schon hart.
Also ich habe jetzt noch keins, aber ich habe mir fest vorgenommen, jetzt demnächst. Ja.
Ein iPhone oder ein
iPhone?
Google-Telefon?
Nee, Google will ich nicht.
Mach dir mal
ich schon
jetzt. Also da sind die Tarife besser.
Ich kaufe ein iPhone, sag ich, will den Google-Tarif.
Und kaufst den Google-Telefon und legst das beim iPhone ein, die SIM-Karte.
Oder so. Und Jailbreaks und alles Mögliche.
Ja, es geht ja jetzt. Das Cracken geht ja jetzt.
Ja.
Habe ich aber immer noch nicht ausgerollt.
Genau. Ja, das war jetzt eher so eine am Rand Bemerkung. Google, Microsoft, alle gehen zurück. Außer Apple, ja. Obwohl die Apple-Quartalszahlen wären vielleicht ganz interessant gewesen. Aber,
ja, nee, komm.
Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe es mir nicht angeguckt.
Ja, sie sind gut, sie haben erstes Mal über 10 Echt? Milliarden oder Katzen, nicht 10 Milliarden.
Gar.
Jedenfalls war.
Wer hat Aktien? Na gut.
Machen wir jetzt.
Ja, tu das weitermachen.
Machen wir Andy Goes Linux.
Mhm.
Ich rufe da gleich mal an, aber vorher machen wir Musik und zwar Lul mit One Week Tim. Ja?
Viel Spaß.
Genau.
Come up with something new. Just close your eyes and make the best happen. Every day come up with something new. Just close your eyes and make the best happen. Monday, you wake up close to your man. Seems like it's here to stay. Same anymore. You've taken this love for granted. You've taken this love for granted. You've taken this love for granted. Every day come up with something new. Just close your eyes and make the best happen. Every day come up with something new. And make the best happen. Thursday is such a wonderful day. You've come up with an idea, but you don't realize. Are you made away?
the same anymore. Your memory, all you said and done. Things will never be the same anymore. You're the only one to blame. You're the only one to blame. You're the only one to blame. The only one. You're the only one to blame. You're the only one to blame. You're the only one, the only one to blame.
Ja, und das war Lul mit One Week Tim. Wie immer freie Musik. Und jetzt am Telefon ist Matze oder wie auch immer aus der Nähe von Berlin. Und der benutzt Gentoo. Auch so eine Linux-Distribution. Eine von den, wie viele hatten wir da letztens stehen? Also es waren jedenfalls viele. Ich glaube, das Bild hat einer abgemacht. Naja, jedenfalls, was ist ein Gentoo?
Hi, ging die Frage schon an mich?
Ja, die Frage ging schon an dich, genau.
Naja, Gentoo ist halt eine der vielen Linux-Distributionen auf dem Markt. Ich spreche jetzt direkt an Andi am besten.
Genau.
Andi ist Windows-Nutzer. Ja. Ich kenne Andi bis jetzt noch nicht. Ich will es nicht vorwegnehmen, aber ich denke ja, dass Gentoo da vielleicht nicht der richtige Einstieg wäre als Windows-Nutzer. Aber man kann sich ja nicht täuschen, vielleicht ist ja Gentoo auch genau die Distribution, die ihn dazu bringt, die dich, Andi, dazu bringt zu wechseln. Kurzer Einstieg vielleicht.
Ja.
Gentoo ist, unterscheidet sich gar nicht so sehr von den anderen Linux-Distributionen. Also sie ist im Grunde genommen, es ist die gleiche Software vorhanden. Es ist genauso der Großteil GNU-Software, also es ist halt ein GNU-Linux. Es sind alle Desktop-Umgebungen vorhanden. Man installiert per Konsole das Paket, was man installieren will, per Paketverwaltung. Das ist okay. Vielleicht ganz grob erstmal abgerissen, um was es ist. Der große Unterschied besteht darin, man installiert keine Binärpakete. Es wird alles aus den Quellen heraus kompiliert. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird Metadistribution genannt. Oder sowas, so in der Art nennt man sowas vielleicht.
Das heißt, das Kompilieren dauert ja dann noch eine Weile, oder?
Das Kompilieren dauert ewig. Also ich kann es kurz mal sagen, auf meinem Notebook habe ich bestimmt 3-4 Tage durchkompiliert. Das ist so ein IBM ThinkPad T40 war es damals, jetzt habe ich aufgerüstet auf T43. Habe ich bestimmt 3-4 Tage wird es schon gedauert haben, bis ich da mal in meine Desktop-Umgebung, also ich habe benutzt GNOME, bis ich das da fertig kompiliert hatte.
Das heißt,
mal ganz kurz zwischendurch, kompilieren heißt in dem Fall?
Ne, in dem Fall den Quelltext übersetzen in maschinenverständliche Sprache.
Ausführbaren Programm.
In ausführbaren Programmcode, in Binärcode.
Also kriegt man quasi eine Rohversion mit und die muss man sich erst noch
kompilieren. Das ist schon zu viel gesagt. Man bekommt im Grunde genommen erstmal gar nichts mit, die Quellen, man bekommt auch gar nichts davon mit, dass es kompiliert wird, außer die ganzen Ausgaben auf dem Monitor. Man tippt halt ein, installiere mir Programm GNOME zum Beispiel, wartet seinen ganzen Tag und dann abends ist es fertig, wenn man morgens angefangen hat.
Okay.
Also das unterscheidet sich, das meinte ich damit vorhin, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von anderen Distributionen.
Ah ja, aha. Also warte mal, wenn ich ein neues KDE installiere, dauert das 10, 15 Minuten.
Aber du machst genau das gleiche wie ich. Du tippst ein, installiere mir KDE, wartest eine Weile und irgendwann ist es fertig. Es ist ja nicht so, dass das Betriebssystem dann nicht mehr benutzbar ist. Und man installiert ja Gentoo nicht jeden Tag neu, das ist ja einmal installiert und dann läuft es halt.
Also das heißt
ja... Man muss vielleicht auch noch den Einschnitt machen, wenn, ich weiß nicht, Ingo, du benutzt SUSE, oder?
Ja, immer noch. Also zumindest auf dem Linux.
Ich weiß nicht, was Jens jetzt benutzt.
Ich benutze Mac eigentlich.
Ah, naja, also ihr habt das, wenn eine neue SUSE-Version rauskommt oder wenn eine neue macOS-Version rauskommt, dann macht ihr ja ein großes Update, dann werden alle Pakete auf einmal installiert. Das ist bei Gentoo eigentlich auch nicht der Fall. Man installiert halt schrittweise sein ganzes System neu, was gerade halt im Stable-Tree ist.
Ist aber jetzt auch nicht unbedingt ein Vorteil.
Oh, keine Ahnung.
Weil, also, oder?
Das hat Vorteile und Nachteile. Okay. Ich weiß nicht, wie die Updates bei SUSE funktionieren und wie die bei Mac sind, ob es da große Probleme gibt, wenn man ein großes Major-Distributions-Update macht.
Also ich kann, also vom Mac her ist es natürlich immer relativ gut, sage ich jetzt mal von vornherein alles getestet. Genau, aber es ist natürlich eine andere Voraussetzung bei so einer Firma, die jetzt sowas verkauft, als wenn es natürlich eine freie Software ist.
Keine Ahnung, ich weiß. Bei SUSE weiß ich es nicht. Bei Debian, das habe ich vorher benutzt, da gab es nie Probleme, aber da habe ich auch immer diesen Unstable Tree benutzt oder den Testing Tree, da ist es ja auch so ein fließender Übergang immer.
Okay. Ich halte mal kurz fest, der Einstieg also ist ein bisschen schwieriger. Man muss also über das Terminal installieren, man kann nicht einfach irgendwie so einen
Button drücken. Habe ich gar nicht gesagt. Ja, das stimmt allerdings. Ich kann es auch nochmal sagen, ich habe jetzt schon gesagt, dass ich vorher Debian hatte. Okay. Ich bin zu Gentoo gekommen, weil ich auf Linux-Tag jemanden getroffen habe, der mir da die ganzen Vorteile erzählt hat. Und ich wollte damals ein Audiosystem haben. Da gab es für Gentoo schon ganz viel. Das hat mich dazu gebracht, das zu installieren. Und dann habe ich aus meinem Debian heraus in der Konsole mein Gentoo installiert. Das kann man mit Gentoo ganz gut machen.
Wie macht man sonst? Also kann man da eine CD runterladen?
Ich habe heute gelesen, ich dachte, das ist der übliche Weg. Oder ich dachte, es gibt vielleicht eine Live-CD, die man hochstartet, eine Konsole kriegt und dann von dort aus installiert. Das ist ganz einfach im Grunde genommen. Man startet ein System hoch, installiert ein fertiges, gezipptes Paket und hat so ein Grundsystem schon drauf, ohne Kernel, ohne große Programme. Aber die Grundprogramme, ein C-Compiler und so, die man halt benötigt, um sein System zu kompilieren, die sind halt alle da. Also das ganze GNU-Bild-System.
Wo kriegt man die her?
Also das kriegt man von der Gentoo-Seite direkt runtergeladen. Das ist fertig. Da gibt es die Teilen des einen in drei Stages. Es gibt Stage 1, Stage 2, Stage 3. Und die sagen von vornherein, Stage 1 und Stage 2 sollte man am besten gar nicht anrühren. Stage 3 ist das für den normalen Benutzer.
Aha.
Okay. Und das ist einfach in Packen und los geht's. Man muss auch noch dazu sagen, Gentoo hat eine sehr gute Dokumentation. Das ist wirklich von Grund auf alles enorm gut dokumentiert. Man muss da nicht großer Linux-Experte sein. Man kann auch die Befehle einfach aus der Dokumentation heraus copy-pasten.
Also es ist aber wenig, jetzt mal zu Beginn zumindest, klick- und drückbar, sondern man geht einfach über die Konsole oder über
das Terminal. Ja, na klar, es ist erstmal zu Beginn. Das wollte ich auch noch anfügen, ich habe heute gelesen, es gibt scheinbar einen grafischen Installer für Gentoo jetzt, auch vom Gentoo-Projekt.
Okay.
Schon seit einer ganzen Zeit.
Weißt du, wer...
Davon wusste ich bis jetzt nichts.
Wer quasi Gentoo macht, aus welcher Richtung das kommt?
Weiß ich nicht.
Also sind auch irgendwelche begeisterten Leute, die ihr eigenes Ding
machen? Es ist eine relativ große Distribution. Und ich habe auch letztens gehört, dass die von Administratoren an bestimmten Stellen recht gerne eingesetzt wird, wegen der Flexibilität halt. Man muss sich bei Gentoo vorstellen, dadurch, dass man selber kompiliert die Pakete, erhält man natürlich eine ganze Menge Flexibilität. Ich weiß nicht, wer damit vertraut ist, überhaupt Programme selber zu kompilieren, zum Beispiel mit dem GNU-Build-System, also mit den Autotools. Der weiß sicherlich, dass es da Configure-Scripts gibt immer, die man ausführt, und da kann man ganz viele Parameter mit angeben, was man zum Beispiel mit reinkompilieren will. Sagen wir als Beispiel, MPlayer soll die Lib-Sample-Rate benutzen, ich weiß gar nicht, ob MPlayer die... dann gibt man da an Configure und dann --- with Lib-Sample-Rate oder so, oder Enable Lib-Sample-Rate. Und das Ganze wird bei Gentoo abstrahiert, da gibt es eine Abstraktionsschicht, das heißt dann UseFlex. Und da muss man nur noch eine Umgebungsvariable setzen, reinschreiben, was man alles haben will. Und das wird dann einfach automatisch, also geht dann automatisch in den Kompilierprozess mit über.
Das heißt also, ich kann auch bei Programmen sagen, hey, du sollst eine LDAP-Anbindung haben und du nicht, oder du sollst MySQL benutzen, du nicht, oder so.
Ja, das ist genau der Unterschied zu den ganzen Distributionen, die es sonst binär auf dem Markt gibt. Da muss man halt mit dem leben, was der Distributor vorgibt, wie es kompiliert wurde. Das kann man bei Gentoo selber entscheiden.
Kann man das nicht bei den Open Source etc. dann auch selber nochmal kompilieren?
Doch.
Ja, natürlich, das bleibt einem
also
immer
offen. Also bei Gentoo muss man quasi immer den Aufwand machen und bei den anderen kann man sich entscheiden, oder wie?
Nee. Du hast bei den anderen nicht die das Paketmanagement dahinter.
Okay.
Bei den anderen hast du das Paketmanagement bloß mit dem Binärpaketen, währenddessen du halt bei Gentoo das Paketmanagement mit den Quellen hast. Also es verwaltet dir die Quellen, die installiert werden, und nicht die Binärpakete. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei SUSE ein Paket nachkompilieren möchtest, dann würdest du dir den Quelltext runterladen, würdest du den, weiß ich, in User Source kopieren, würdest entpacken, dein Configure-Skript aufrufen, make install eintippen und hättest dann mehr oder weniger das Programm fertig auf deinem Computer drauf. Aber es würde außerhalb deines Paketmanagements passieren. Mhm. Davon weiß RPM dann gar nichts.
Ja, das ist richtig. Aber
ansonsten musst du ein RPM-Paket bauen. Das macht wieder ein bisschen mehr Aufwand. Währenddessen bei Gentoo tippst du einfach ein, kompilier mir das. Und der, also nicht kompilier mir das, installier mir das und der kompiliert es dir. Und du kannst halt über die abstrakte UseFlex-Schnittstelle einfach festlegen, was mit reinkompiliert wird.
Okay.
Also du kannst es selbst entscheiden und hast trotzdem die Einfachheit, dass du nicht selber kompilierst, also dass du dich um den Kompilierprozess selber gar nicht kümmern musst, das wird einfach automatisch gemacht.
Also kann man vielleicht festhalten, dass es in dem Fall für Leute besonders interessant ist, die eine gewisse Erfahrung haben und verschiedene Sachen sich einfach von vornherein schon mal einstellen wollen.
Ja, das geht wahrscheinlich mit dem Punkt einher, den ich am Anfang gemeint habe, für dich, Andi, als
als ehemaliger Windows-User ist es vielleicht noch
ein ehemaliger Windows-Nutzer ist es vielleicht nicht der richtige Einstieg in Linux.
Okay.
Aber trotz dessen,
ja?
es ist eine wirklich gute, sehr gute Dokumentation. Also die Installationsdokumentation, man müsste wirklich bloß raus copy-pasten und hätte ein funktionierendes Gentoo. Und lernt dabei sogar noch einiges.
Du sagtest, dich hat also gerade das mit den Audiosystemen interessiert. Also ich weiß, dass Andi auch im Audiobereich was machen wollte. Was genau hat dich da, also was hat dich da überzeugt davon, dass das das Richtige war?
Gentoo? Da muss ich wieder ein bisschen ausholen. In Gentoo, die Paketverwaltung heißt Portage. Und es gibt einen Portage-Tree. Der besteht aus ganz vielen eMerge-Paketen. Also jedes Paket, was man installieren kann, dafür gibt es eine eMerge-File. Das sind, ich würde sagen, ein bisschen abgewandelte Shell-Skripte. Da wird mich wahrscheinlich jeder Gentoo-Entwickler für hassen, für diese grobe Vereinfachung. Aber in Wirklichkeit kann man halt diese Skripte, also diese E-Builds relativ selber schreiben, relativ schnell selber schreiben. Und es gibt Overlays. Das heißt, es gibt ganze Ansammlungen von kleinen Mini-Portage-Trees, die man einbinden kann, um sein Gentoo-System ein bisschen zu vergrößern, um noch mehr Pakete zu haben. Und man kann sich vorstellen, dass es wesentlich weniger Aufwand macht, so ein Overlay zu erstellen, als für eine bestimmte Binärdistribution alle Pakete selber zu kompilieren. Mhm. Und dementsprechend gibt es eine ganze Menge Overlays für Gentoo. Unter anderem gibt es da das Pro-Audio-Overlay und das fasst im Grunde genommen alles zusammen, was es so an verfügbarer Audio-Software für Linux gibt.
Okay, das hört sich ja. Ich meine, das ist an sich eine interessante Sache. Wenn das, jetzt ist, jemand ja,
das, das war damals, also ich habe nichts anderes gefunden, was das in der Vollständigkeit verfügbar hatte.
Okay.
Für Debian habe ich da gar nichts gefunden, bis jetzt eigentlich auch immer noch nicht. Es gibt dann so, ich glaube, 64 Studios, so eine Debian-Derivat.
Vorher Demo-Di.
Wie bitte?
Vorher gab es Demo-Di. Glaube ich,
heißt die Moody, ja genau, das gibt es auch noch, das hier im Agnula-Projekt oder so heißt es, glaube ich.
Ja, das weiß ich nicht.
Das ist, da immer wenn ich da alle zwei Jahre mal auf die Webseite gucke, scheint mir so, als ob da sich gar nichts mehr tut.
Ingo, was verwendest du denn? Du brauchst doch auch immer mal wieder Audio-Tools.
Also es gibt selbst von der SUSE-Distribution was Spezielles, das nennt sich JackLab Audio Distribution.
Ja, das kenne ich auch.
Die haben auch eigentlich alles, was man braucht an solchen Sachen.
Ansonsten vielleicht nicht in der Aktualität, die man in Gentoo dann immer zur Verfügung hat.
Das weiß ich jetzt nicht, aber auch da hast du eigentlich alle wichtigen Audioschnittprogramme. Aber ich bin jetzt kein Musiker, also ich mache natürlich nur Audioschnitt und bin nicht darauf angewiesen, dass zum Beispiel dann Realtime-Kernel ist. Ich weiß nicht, hast du einen Realtime-Kernel drauf?
Ich habe einen Realtime-Kernel drauf,
ja. Genau. Also den, das heißt, aber also der ist besonders optimiert darauf, dass er halt, wenn du eine Taste auf einem Keyboard anschlägst, dass der Ton auch dann wirklich gleich da ist und so.
Ja, dass die Verzögerungszeit enorm gering ist dafür. Also genau. Der ist nicht dafür da, dass man, also es gibt direkt einen Kernel-Patch, um sowas zu schaffen, aber ja. Das ist eigentlich nicht zum Musikmachen ursprünglich gedacht gewesen. Das ist halt für Echtzeitanwendung generell für den Kernel gedacht.
Ja,
das
gut,
ist von
kann man
Ingo Meuner, glaube ich, der Realtime-Patch.
Kann man natürlich vielleicht gut verwenden. Also ich weiß, dass für den Andi zum Beispiel der Audiopunkt auch wichtig war. Also er ist selber, spielt Klavier und schreibt auch immer gerne mal seine eigenen Songs. Von daher bietet ihm vielleicht ein Gentoo gerade im Audiobereich dann doch was die anderen noch nicht so haben.
Naja, ich bin ja eigentlich dafür da, gerade jetzt hier Gentoo-Werbung zu machen.
Ja.
Ich mache jetzt mal Werbung für eine andere Distribution, wo ich jetzt festgestellt habe, wo das auch sehr gut ist.
Okay. am Telefon jetzt Thomas, der stellt vor.
Hallo, ich bin Thomas, ich stelle vor Fedora Linux heute. Sehr gut. Oder CentOS, das nimmt sich ja dann nicht sehr viel.
Ja, da müssen wir auch noch drüber reden, ja.
Da gibt's das Planet, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, ich bin da ganz vorsichtig, Planet Cirma, C-C-R-M-A. Das ist, oh, jetzt muss ich mich wieder aus dem Fenster wagen und wieder halb Informationen verbreiten. Ich glaube, von der Stanford University, ein Audioprojekt. Die stellen auf jeden Fall genau das gleiche, also die ganze Linux-Audio-Software als vorgefertigte RPMs für aktuelle Fedora und CentOS-Distribution zur Verfügung. Mhm. Und ich muss auch zugeben, auf meinem Desktop-Rechner habe ich das letztens installiert, weil mir der Kompilieraufwand im Gentoo auf zwei Computern, also auf meinem Notebook und auf meinem Desktop-System, doch zu groß war.
Okay. Um nochmal auf Gentoo zurückzukommen, was war noch ausschlaggebend für dich, quasi dieses Linux, die Linux-Distribution zu verwenden?
Es hat mich interessiert, es hat mich einfach gereizt, einfach mal ein Betriebssystem zu installieren, was ich selbst kompiliert.
Okay.
Das fand ich wirklich sehr spannend. Und inzwischen, ich muss sagen, ich habe es jetzt einmal installiert, eigentlich bloß vor 2 Jahren. Es hat inzwischen auch schon seine kleinen Macken, aber nicht sind, also das ist alles wegmachbar, kostet halt bloß seine Zeit, sich auch immer damit zu beschäftigen. Und sonst läuft es sehr gut. Ich bin sehr zufrieden damit. Also ich habe bestimmt das ganze System schon 3-mal kompiliert seitdem in den 2 Jahren, wenn es mal ausreicht. Einige Pakete bestimmt schon 10-mal, weil die natürlich auch abgedatet werden. Mhm. Und ich kann es mir jedem nur empfehlen, das einmal gemacht zu haben mindestens, also es mal installiert zu haben. Das ist wirklich mein, also wer sich mit für Betriebssysteme generell interessiert und nicht so viel Ahnung davon schon hat, dem sei Gentoo hier einfach mal an der Stelle empfohlen. Okay. Damit kann man sich sicherlich sehr gut und sehr schnell und vor allem nicht mit so viel Aufwand erstmal einarbeiten.
Gibt es denn bei Gentoo Releases? Also so wie es jetzt bei Fedora oder
OpenSUSE ist? Ja, es gibt Releases. Als ich das installiert habe, kam noch jedes halbe Jahr ein Release raus. Ich glaube, da gab es letztes Jahr irgendwelche Probleme beim Gentoo-Team. So weit tief drin stecke ich da nicht. Jetzt ist es jährlich.
Okay.
Der eigentlich das Entscheidende ist der Portage Tree, da wo die Pakete drin sind. Und das ist so ein bisschen BSD-like. Ich weiß nicht, bei BSD ist es glaube ich auch, dass die dann wirklich einen großen Schritt machen, oder? Wisst ihr das? Habt ihr Erfahrung mit BSD?
Nee,
vor allem. Gibt es vielleicht als Hörer einen erfahrenen BSD-Nutzer, der anrufen möchte und uns das gleich näher bringen möchte?
Dann bist du gerade in der Leitung, deswegen ist es
ein bisschen blöd. Ich habe eine Leitung. Vielleicht
Achtung auf Leitung 64, ruft gerade.
Vielleicht spart euch das ja für eine der nächsten Sendungen auf. Vielleicht findet er ja einen BSDler, der das mal ein bisschen näher beleuchten kann.
Ja, stimmt. Das sollten wir auch noch vielleicht noch mit aufnehmen. BSD, ich meine, selbst Mac ist ja so ein bisschen.
Erklär BSD. Mal ganz kurz BSD mir. Also nur so.
BSD hatten wir letztes Mal schon. Also,
BSD hattet ihr letztes Mal?
Na, wir hatten kurz einen Überblick, was ist ein Linux-Kernel, was ist ein Kernel allgemein, wo kommt Unix her? Und da habe ich BSD kurz erklärt. Also aus dem Ur-Unix ist irgendwann mal an der Berkeley University.
Ja, Berkeley, genau.
Die haben sich hingesetzt und haben die Sachen alle genommen, die es gab, und haben da eine Berkeley Software Distribution, kurz BSD, draus gemacht.
Okay.
Und haben die als ihr Unix vertrieben, und das hat sich dann auch irgendwann gelegt, und daraus sind heute viele BSD entstanden. Das bekannteste ist wahrscheinlich FreeBSD, es gibt auch noch
Open. Ja, das größte ist wahrscheinlich FreeBSD, das muss man, glaube ich, hier an der Stelle korrigieren, weil OpenBSD und NetBSD sind bestimmt mindestens genauso bekannt. Und die haben halt alle ihre Einsatzgebiete.
Ja, aber am meisten benutzt wird von dem BSD, meiner Meinung nach, oder nach allem, was ich
gehört habe. FreeBSD ist das mit der aktuellsten Software. Das ist quasi, wenn man Ubuntu als das Windows der Linux-Distribution darstellen möchte, dann ist FreeBSD das Linux der BSD-Distribution. So würde ich das jetzt mit meinem Halbwissen darstellen.
Naja, wie dem auch sei. Also genau. Das ist auch auf diesem Zettel, den ich letztens ausgedruckt habe hier, da glaube ich war das, oder? Ah nee, war woanders. Aber hatten wir auf jeden Fall auch schon mal ganz kurz.
Okay, ich habe es mir zumindest nicht merken können. Ja.
Ich kann es auch kurz noch vergleichen. Ich habe FreeBSD, habe ich mal installiert gehabt. Das läuft dort so ähnlich ab wie in Gentoo. Man hat dort einen großen Tree von, das sind dort, ich weiß nicht genau, ob es wirklich Makefiles sind. Es sind Makefiles eigentlich. Und man geht einfach in das Verzeichnis rein, tippt Make ein und das Programm wird installiert, was man haben möchte. Aber ich glaube, das Deinstallieren funktioniert auch noch, aber die ganze Paketverwaltung ist nicht ganz so ausgebaut. Das ist meiner Meinung nach sogar beabsichtigt. Weil BSDler wahrscheinlich sowieso einen Überblick über ihr System haben. Und sich bestimmt auch damit rühmen oder so. Ich möchte jetzt hier keinem BSDler zu nahe treten, falls einer zuhört.
Okay, falls einer zuhört, kann er sich ja in den nächsten Sendungen gerne im
Oder gerne im Chat sich einfach oder mal beteiligen.
Der Chat ist übrigens einfach sehr zu empfehlen, weil das macht ungeheuer viel Spaß, live in der Sendung mit reinzukommen, wenn man da was schreibt.
Ja. IC.freenode.net Raute Radio Tux.
Genau, oder auf der Radio
Tux Homepage.
Homepage, genau.
Ja, so. Die wir ja irgendwann mal neu machen.
Ja, egal, okay, dauert nicht mehr so lang. Ja.
Vielleicht eine Frage noch, gibt es denn solche Repositories oder ist das alles tatsächlich in einem irgendwie?
Na, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, es gibt Overlays. Das ist wahrscheinlich das, was dem Repositories am nächsten kommt. Okay. Also das ist genau das eigentlich.
Ja gut, das war so, was ich jetzt fragen würde wollen. Bleibt festzuhalten, Vorteil sehr flexibel, Nachteil ewig arschlahm im Kompilieren. Oder?
Vielleicht noch Vorteil ein bisschen optimierter als die anderen Distributionen. Ich habe jetzt keine genauen Messdaten hier vorhanden und alle Distributionen, die ich ausprobiert habe, waren nicht gerade langsam, das kann ich nicht sagen. Also als Desktop-Benutzer sind die alle in Ordnung. Es mag sein, dass Gentoo da noch ein bisschen schneller ist, weil man die Compiler-Flex vielleicht noch etwas mehr tunen kann.
Okay, also vielleicht dann noch ein bisschen schneller, ein bisschen schlanker.
Also ja, als richtig knallharter Gentoo-User würde ich sagen, viel, viel schneller und richtig geil.
Okay. Okay, sehr gut. Das war das Statement für Gentoo. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Und beziehungsweise kann ja dann der Andi auch mal ausprobieren. Genau,
der sollte auf jeden Fall nächstes Mal,
stimmt, der muss ja,
wenn
der muss
er nicht arbeitet, dann seinen Kommentar nochmal zu Gentoo.
Ja, oder sich schnell mal in Gentoo installieren bis zum nächsten Mal. Hat er eine Woche Zeit, kann ich das richtig mitbekommen?
Genau, eine Woche.
Das ist genau die Zeit, die er zum Kompilieren braucht. Dann kann er nächste Woche mit einem fertigen Gentoo vor euch stehen.
Sehr gut. Okay, vielen Dank, Matze.
Vielen Dank.
Okay, bitteschön.
Wir hören uns bald wieder bestimmt mal. Und jetzt machen wir weiter, wenn ich mal wieder in Berlin bin halt. Also passiert ja relativ regelmäßig. Okay. Wir machen weiter mit Musik und zwar Pornophonic mit Space Invader.
Take me home. Can you take me home?
can you take me home? Can you take me home?
Ja, das war Pornophonik mit Space Invader. Und bei mir am Telefon ist jetzt Nils Magnus. Er ist Program Share beim Linux-Tag. Hallo Nils.
Hallo Ingo, wie läuft's?
Ja, soweit so gut. Die Sendung läuft und andere läuft auch irgendwie. Und Linux-Tag ist ja auch bald wieder, ne? Wann ist der?
Er ist in diesem Jahr etwas später im Jahr, aber nur geringfügig. Wir sind in diesem Jahr im Juni vom 24. bis zum 27.
Okay, wo? Wieder in Berlin?
Wieder in Berlin, wie gehabt. Und da bleiben wir auch erstmal die nächsten paar Jahre.
Messe Berlin, steht die Halle schon fest?
Ja, es ist nach wie vor, wer letztes Jahr da war, wird uns wieder am selben Platz wiederfinden, wieder in der Halle 7. Wir versuchen gerade noch mal ein bisschen zu überlegen, wie wir die Wege noch ein bisschen kürzer machen, die Beschilderung noch ein bisschen besser machen, aber das sind, glaube ich, Details. Die Hallen sind die gleichen.
Das heißt, ihr seid schon voll in den Vorbereitungen?
Mittendrin, schon seit mehreren Monaten, aber das geht immer in so verschiedenen Etappen. Und den Ausstellern sprechen wir schon jetzt seit längerem. Wir müssen auch so ein paar Sachen vorbereiten. Jetzt haben wir als nächste große Aktion gestartet, unseren Call for Papers. Und dann im März zum Beispiel werden wir dann nochmal gezielt auf die Projekte zugehen, damit die sich auch bewerben können für unsere kostenlosen Ausstellungsflächen.
Was ist denn das Zielpublikum vom Linux-Tag? Gibt es da irgendwas?
Ja, das Zielpublikum ist eine total gute Frage. Die ist nicht schwer, sondern sie ist einfach ausführlich, die Antwort. Weil wir haben Leute dabei, die den Linux-Kernel entwickeln, also richtig die absoluten Profis, Andrew Morton und die ganzen Leute, die wirklich Hand anlegen, sind dann beim Linux-Tag, treffen sich und besprechen teilweise auch irgendwie die harte Technik. Aber es gibt dann auch sozusagen andere Entwickler von anderen Projekten, viel von KDE, viel von GNOME, OpenOffice-Entwickler sind dabei, aber eben auch Leute, die zum Linux-Tag kommen, also jetzt nicht nur ausstellen, sondern auch kommen, die einfach gesehen haben, Linux, das finde ich total spannend. Ich habe mir jetzt gerade meine erste SUSE runtergeladen oder ich bin irgendwie bei Ubuntu oder Kubuntu gelandet und will mir das mal anschauen. Oder so selbst Leute, die das noch niemals vorher gemacht haben. Die kommen alle zum Linux-Tag hin, um sich eben zu informieren. Deshalb haben wir eben auch so ein großes und umfassendes Vortragsprogramm, wo wir auch für Einsteiger was erläutern, wo wir Programme vorstellen, wo wir aber auch für Sysadmins was haben. Also das ist ein sehr breites Zielpublikum, was wir in Berlin erwarten.
Es gibt diesmal speziell ein bisschen was für Einsteiger, oder habe ich gelesen?
Ja, wir haben im letzten Jahr schon so ein bisschen damit angefangen und wollen das Ganze auch insbesondere auf dieses Publikum ein bisschen zuschneiden, wo wir einfach mal auch so ein paar Dinge, die alten Unix-Hasen und auch Linux-Hasen dann bekannt sind, nochmal explizit erklären wollen. Wir müssen uns mal überlegen, wie wir das am besten machen. Wir haben im letzten Jahr mal schon mal erste Erfahrungen gesammelt mit so einem Workshop, wirklich die ganz ersten Schritte erläutert worden sind. Und da sind wir noch dabei, uns zu überlegen, wie wir es genau machen. Wenn da jemand Vorschläge hat, entweder weil er selbst Fragen hat, die er gerne beantwortet hätte, dann können wir das mal sammeln. Oder umgekehrt, wer schon häufiger bei sich in der Schule oder in der Uni oder in der Firma schon mal Linux erklärt hat, der ist natürlich auch herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden und dann halt so einen Vortrag, den er vielleicht schon mal vorbereitet hat, auf den Linux-Tag zu halten.
Genau, ihr habt auch sogar eine Online-Umfrage, wo man jetzt mal ein bisschen sagen kann, wie es einem so letzten Mal gefallen hat, was ihr verbessern könnt, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist ein ganz neues Projekt von uns. Wir haben auch ein paar neue Leute im Team und haben die sich gesagt, hier, wir müssen mal bisschen Rückfrage halten. Einerseits von den Leuten, die auf dem Linux-Tag schon mal waren, wie hat es ihnen gefallen und was kann man natürlich auch noch verbessern. Aber wir haben die Umfrage extra so angelegt, dass auch Leute, die noch nie auf dem Linux-Tag waren, einfach mal sagen können, bisher bin ich noch nicht gekommen, das hat mich noch abgehalten, wenn ihr das noch machen würdet oder sowas, dann könnte ich mir das vorstellen oder wo sind die Schwierigkeiten in. Bei einigen Sachen können wir ja vielleicht auch sogar helfen. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr uns mal drum gekümmert, dass der Linux-Tag Bildungsurlaub ist. In einigen Bundesländern kann man einen entsprechenden Antrag stellen, wenn man irgendwo einen Job hat. Und dann kriegt man von uns eine Bescheinigung und dann kann man dafür einen Tag sozusagen Urlaub bekommen. Muss dann nur irgendwie zusehen, dass man irgendwie zum Linux-Tag kommt. Aber selbst da können wir ein paar Tipps geben.
Ah ja, das ist ja interessant. Ihr habt jetzt gerade den Call for Papers losgetreten oder wie auch immer. Das ist wahrscheinlich das, wo ihr mit gerade am meisten beschäftigt seid. Was ist der Call for Papers? Was wollt ihr da haben?
Der Call for Papers ist ja irgendwie so ein amerikanischer Ausdruck. Also wir haben einfach einen Aufruf gestartet, Vorträge einzureichen. Und zwar geht es darum, wir fragen einfach an Mailinglisten, wir fragen an Entwickler, an Admins, eigentlich an all die Gruppen, die ich eben schon mal genannt habe. Hier, kennt euch in irgendeinem Gebiet besonders gut aus? Seid ihr da Experten, zum Beispiel, weil ihr selbst daran entwickelt oder weil ihr euch einfach mal ganz stark mit einer Samba-Konfiguration auseinandergesetzt habt oder seid ihr Netzwerkprofis? Dann finden wir es gut, wenn ihr zum Linux-Tag kommt und darüber berichtet. Wir haben auch die Möglichkeit, die Leute unterzubringen. Also unsere Speaker bekommen im Allgemeinen eine Hotelübernachtung. Wenn es jetzt ganz hart auf hart kommt, gibt es sogar die Möglichkeit, dass wir einen Teil der Fahrtkosten übernehmen. Da müssen wir mal sehen, wie viel Geld wir als Verein noch überhaben hinterher. Aber das geht schon. Und da versuchen wir eben, unsere verschiedenen Schwerpunktthemen alle mal anzusprechen.
Okay. Jetzt bin ich eine dieser Personen, habe, denke ich mal, einen interessanten Vortrag. Wohin wende ich mich da?
Ja, gute Frage. Wenn man auf unsere Webseite geht, www.linuxtag.org oder .de, das ist egal, dann findet man sich relativ schnell zurecht. Da gibt es einen Menüpunkt, der heißt Programm. Und unter Programm ist dann schon direkt verlinkt der Call for Papers. Ich kann ja mal erläutern, wie das funktioniert, wer jetzt wirklich Interesse hat, so ein Paper abzugeben.
Ja.
Der geht am besten auf diese Website und da ist alles nochmal ganz genau erläutert. Wir haben eine ganze Menge in Anführungszeichen kleingedruckt. Zum Beispiel ist es uns total wichtig, dass die Vorträge, die wir da haben, auch wirklich frei sind. Das heißt, die Vorträge, die Sachen, die sozusagen aufgeschrieben werden als Paper, gemacht werden oder aber auch, wir machen von einigen Vorträgen auch Videoaufzeichnung, die stehen dem Linux-Tag danach unter einer freien Lizenz zur Verfügung. Im Allgemeinen ist das Creative Commons. Das heißt, die Vorträge kann sich jeder dann auch angucken und auch weitergeben. Das heißt, auch wer es sozusagen nicht zum Linux-Tag geschafft hat, kann ohne weitere Kosten diese Vorträge kopieren und sich angucken, Freunden weitergeben. Wir hatten ja durchaus schon mal, ich weiß nicht, wie es in diesem Jahr aussieht, das überlegen die sich immer Jahr für Jahr, zum Beispiel auch schon mal Microsoft auf dem Linux-Tag. Und wenn die dann einen Vortrag machen, dann sollen die nicht hinterher sagen können, nö, hier diese Vertragsunterlagen, die wollen wir aber nicht, dass das die anderen Leute zu Gesicht bekommen. Das geht also nicht, das muss man sich überlegen, das ist sozusagen eine Bedingung, wenn man am Linux-Tag teilnimmt, dass die Unterlagen dann auch wirklich frei zur Verfügung stehen.
Bis wann kann ich jetzt was einreichen? Also gibt es eine Deadline?
Es gibt eine Abgabefrist, das ist der 8. Februar, das sind jetzt also noch 2-3 Wochen so rund. Wer das Ganze abgeben will, das ist übrigens auch kein großer Aufwand. Der geht halt auf die Webseite und da ist ein weiterer Link auf unser Virtual Conference Center, so nennen wir das. Weil wir kriegen so viele Vorschläge, dass wir per E-Mail beispielsweise das gar nicht mehr entgegennehmen können. Das wäre viel zu viel Aufwand. Deshalb haben wir dazu einen Webfrontend gemacht, das ist dieses VCC, von dem ich eben gesprochen habe. Da kann man sich einen Account geben lassen, Dann kriegt man per E-Mail zugeschickt. Als nächstes loggt man sich dann mit den gemeldeten Zugangsdaten ein. Dann sagt man ein bisschen was zu sich selbst. Name, Adresse und eine Telefonnummer, wenn man möchte, damit wir bei Rückfragen die Speaker kontaktieren können. Dann schreibt man ein ganz bisschen über sich selbst, was man so macht, was man für Hintergrund hat, an welchen Projekten man vielleicht beteiligt war. Und dann schreibt man einfach diesen Vorschlag. Wir nennen das immer ein Vorschlag oder ein Proposal oder auch ein Abstract. Das sind so typischerweise 2, 3, 4 Absätze, mehr muss das nicht sein, zu dem Vortrag, einen vorgeschlagenen Titel. Und wir haben so ein paar Kategorien zur Auswahl. Da kann man sehen, eine, die am besten passt, und wenn nicht, dann reicht auch eine, die einigermaßen passt. Das ist nicht so schlimm dabei. Aber ganz wichtig ist, aussagekräftiger Abstract, damit wir wissen, was ihr vorhabt, und aussagekräftige Selbstbeschreibung, wir nennen das Biografie oder Kurzbiografie, damit wir ungefähr wissen, wer ihr seid. Und dann, das kann ich auch nochmal erläutern, was danach dann passiert. Wir haben eine ganze Reihe von Leuten, die sich mit dem einen oder anderen Thema gut auskennen. Also zum Beispiel beim OpenOffice-Projekt ist es die Jacqueline Rahimipur, die ja selbst in dem Projekt irgendwie mitarbeitet. Und diese Session Chairs, nennen die sich dann, gucken sich dann alle Vorschläge zu einem Thema an und suchen daraus dann typischerweise so 6 oder 7 aus, die wir dann auch zum Linux-Tag einladen. Ich sage aber nochmal eine Sache dazu. Jetzt gerade auch hier Aufruf an alle Radio-Tux-Hörer. Wenn ihr ein Thema habt und ihr meint, das könnte interessant sein und ihr euch aber nicht sicher seid, geht auf die Seite und macht diesen Vorschlag. Man kann unheimlich viel dabei lernen, wenn man das allein nur mal sich mal die Gedanken fasst und das da wirklich einträgt. Viele neue Gedanken kommen dabei auch. Und selbst wenn ihr jetzt in diesem ersten Mal oder sowas nicht ausgewählt werden solltet, also das kann mal vorkommen, muss aber überhaupt nicht sein, dann ist es auch möglich, dass wir euch Feedback geben. Ne? Was könnte man noch besser machen oder was könnte man anders machen, damit sowas in Zukunft noch interessanter ist. Also jeder ist eingeladen, das ist ganz wichtig.
Ja, und man kann auch was dabei lernen. Also ich glaube, ich habe meinen ersten großen Vortrag auch mal auf einem Linux-Tag gehalten. So, wenn man da plötzlich vor 300 Leuten steht, das hat schon was. Da wird einem ein bisschen Angst und Bange, aber ist ja gut, wenn man das mal lernt dann.
Ja, das ist, ja stimmt, ich kann mich entsinnen. Du hast ja auch schon mal einen gemacht. Und, ich kann es aber auch jedem empfehlen, weil es bringt dich selbst, glaube ich, auch weiter. Ich kann mir vorstellen, dass du das auch selbst erlebt hast, wenn man hinterher damit durch ist, dann ist man auch echt auch glücklich, dass man das dann auch gemacht hat, auf jeden Fall. Mir ging es ja auch so, ich habe dann mittlerweile schon ein paar Events hinter mir, aber ich kann mich auch noch zurückentsinnen an meine ersten Vorträge. Insofern, da hast du schon recht. Und, das kann ich auch noch mit dazu sagen, wer da Bedenken hat, der soll sich bitte auch bei uns einfach melden. Wir haben auch auf den ganzen Webseiten immer Kontakt E-Mail-Adressen. Wir haben auch schon mal in einem Jahr einen extra Workshop gemacht vor dem Linux-Tag, wie man genau solche Dinge einfach vorher auch plant, und wir können auch ein paar Tipps geben, wie man einen guten Vortrag aufzieht. Mittlerweile haben wir schon so viele gemacht, es ist jetzt der 15. Linux-Tag, jetzt doch schon ein paar Jährchen dabei, und wir haben dann auch Leute, die solche Train-the-Trainer Vorträge schon gemacht haben oder Workshops gemacht haben, und die können dann auch weiterhelfen. Also, alle bitte mitmachen.
Mhm. Auch wenn du sagst, jeder kann alles einreichen, ihr habt auch gewisse Schwerpunkte gesetzt dieses Mal. Was ist das?
Ja, also wir haben insgesamt, machen wir es eigentlich seit einigen Jahren so, dass wir 3 Themen auswählen, wo wir sagen, die halten wir in diesem Jahr für besonders spannend auch am Linux-Tag. Das sind mal sehr technische Themen, das sind aber auch einige Themen, die sozusagen gesellschaftliche oder soziale Themen auch anschneiden. In diesem Jahr sind es 3 Punkte. Das eine ist das mobile Arbeiten. Trag dein Linux immer mit dir rum. Das wird ja zunehmend einfacher. Also wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr das erste Mal einen mobilen Fahrradcomputer, der unter Linux lief. Wir hatten diverse Telefone, man denke nur an Android oder an OpenMoko. Und es gibt natürlich die ganzen Netbooks. Und all diese Themen wollten wir so ein bisschen zusammenfassen und haben gesagt, der tolle Anwendungen geschrieben hat für so ein Netbook. Oder wer dabei ist an der Hardware, an Hardware-Treibern für eine dieser Telefonplattformen zu schreiben. Oder irgendwas in diesem Umfeld, wenn sein Linux immer bei sich hat, der soll sich doch melden. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist ein relativ geschäftliches oder also mehr für den ja, Business-Einsatz von Linux. Da geht es darum, Prozesse als solche mal zu durchdenken. Wie kann man den Ablauf in einem Unternehmen vernünftig mit Linux unterstützen? Das kann ein Workflow-Management-System sein, das kann ein Ticketsystem sein, das kann ein Datenbank- oder Dokumentenmanagementsystem sein oder verschiedene andere Sachen. Aber das sozusagen Abläufe, die sich durch mehrere Abteilungen ziehen, auch mit Linux handhabbar sind, das wollen wir in diesem Schwerpunkt zeigen. Dann haben wir noch das dritte Schwerpunktthema. Und da sind wir eigentlich besonders stolz drauf. Wir haben nämlich auch lange drüber nachgedacht. Wir treffen uns immer einmal im Herbst, um dann den nächsten Linux-Tag zu treffen. Und haben überlegt, Green IT oder Green Computing, das ist ja ein super Buzzword. Das haben wir jetzt schon zweimal auf einer CeBIT gesehen. Wussten aber immer nicht so genau, um was es da eigentlich geht. Trotzdem ist es ja eigentlich irgendwie auch was Gutes. Man sagt, nee, das kannst du alleine nicht sein. Aber wie wäre es denn mit so Themen wie Datenschutz, irgendwie AK-Vorratsdatenhaltung und diese ganzen Überwachungsdinger, das ist ja schon auch ein wichtiges Thema. Sagt, ja, aber das ist alleine ist es ja vielleicht auch noch nicht. Vielleicht kann man es irgendwie miteinander verbinden. Vielleicht kann man es auch mit der Idee von freier Software verbinden, nämlich dem Teilen und Weitergeben. Dann haben wir gesagt, jetzt versuchen wir mal für all diese Dinge einen einheitlichen Begriff zu finden. Da haben wir uns mal unter die Wortöpfer begeben und haben gesagt, wir suchen Vorträge zum Thema Responsible Computing oder verantwortungsvoller Umgang mit Computern. Das kann sowohl nach Umweltgesichtspunkten sein, sprich Strom sparen oder andere Ressourcen sparen. Das kann sein, verantwortlich mit uns und mit der Gesellschaft umzugehen, also persönliche Freiheit, keine Überwachung und so weiter. Es kann aber auch verantwortlicher Umsatz mit Geld und Finanzmitteln einfach sein. Wer nämlich Admin ist in einem Unternehmen und gerade in Zeiten unserer Krise, wie es immer so schön heißt, immer enger werdende Mittel hat, der überlegt sich auch, ne, gebe ich jetzt hier mal 100.000 Euro für diese proprietäre Datenbanktechnologie aus oder nehme ich ein freies Datenbankmanagementsystem oder gebe ich so und so viel Tausende für Betriebssystemlizenzen aus, wo ich dann noch zusätzlich wahrscheinlich die ganze Hardware upgraden muss. Oder reicht auch meine bisherige Hardware und wir überlegen mal, ob wir unsere Desktops nicht auch unter Linux benutzen können zum Beispiel. Ja. Denken wir mal mehr drüber nach. Das ist dieser dritte Schwerpunkt, Responsible Computing. Und da würde mich mal interessieren, was da verschiedene Leute für Aktionen gerade machen. Und natürlich besonders spannend wird es zu sein, mal zu sehen, ob irgendjemand diese Punkte auch miteinander verbindet. Ja, also Kosten sparen. Und Energiesparen zum Beispiel, ne? Das kann man ja durchaus miteinander verbinden.
Also oder kostengünstige Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel. durch grünen Strom.
Ja, aber da eben gerade, ne, wie man so sagen, mit einer mit grünem Strom eine Kampagne gegen Datenspeicherung hinbekommen. Sehr gut. Das wäre doch zum Beispiel auch mal eine interessante Sache. Naja, also ich denke mal, wir wollen damit ja auch letztlich Denkanstöße geben und jeder muss dann sehen, wie er das Thema dann auch ausfüllt.
Okay. Wie viel Einreichung kriegt ihr immer so? Kannst du das mal Pi mal Daumen?
Ja, also was ich mir mal ganz gut merken kann, ist sozusagen die Quote. Wir haben so 100, ein bisschen mehr als 100 frei vergebbare Slots und haben ungefähr das Dreifache an Angebot. Also sind so etwas über 300, die dann vor dem Linux-Tag in unserer Datenbank stehen, an Talks und Events. Also Events ist ein Begriff aus unserem VCC. Und das ist dann immer schon einiges. Und Wir müssen häufig auch, das stimmt tatsächlich, auch ganz spannende Themen ablehnen. Aber wir sprechen dann auch im Allgemeinen mit den Leuten und sagen denen hier in diesem Jahr eigentlich ein total spannender Vortrag zu diesem Thema. Aber du wärst dann da der Einzige, der was zu diesem Thema sagt. Also im letzten Jahr zum Beispiel hatten wir das Thema Virtualisierung komplett ausgeklammert. Mhm. Und haben dann gesagt, hier, das können wir uns vorstellen, dass das mit einem paar Updates oder sowas auch im nächsten Jahr noch aktuell ist. Dann warte doch bitte mal ein Jahr. Und in diesem Jahr wollen wir halt dann tatsächlich wieder einen kleinen Virtualisierungsschwerpunkt dann machen. Ja. Das kann halt häufig mal passieren, aber ja, so ungefähr 300 Vorschläge bekommen wir, aus denen wir dann so 100, 120 ungefähr auswählen. Beziehungsweise die Session Shares, die machen das im Wesentlichen.
Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, ich drücke euch die Daumen, dass der Linux-Tag wieder ein tolles Event wird. Und
da arbeiten wir dran.
Dass wir uns alle dort wiedersehen. Sag nochmal kurz, bis wann haben die Leute Zeit, das einzureichen?
Bis ja, Call for Papers läuft bis zum 8. Februar. Der Linux-Tag ist vom 24. bis 27. Juni. Und
ja, in Kürze.
Würde mich freuen, wenn wir viel Feedback auf unsere Radio-Tux-Hörern bekommen würden.
Ja, würde mich auch freuen natürlich. Und irgendwann startet dann auch der Call für, was weiß ich, wie es
Call for Projects ist sozusagen dasselbe wie für die Talks, für die Projekte. Also wer jetzt selbst ein Open-Source-Projekt macht und ausstellen möchte auf dem Linux-Tag, das läuft ganz ähnlich. Auch wir haben einen Web-Frontend, sind wir gerade dabei, das noch vorzubereiten. Da kann man sich auch selbst beschreiben und das wird aber so Mitte März ungefähr werden. Also
dauert noch ein bisschen.
Das dauert noch ein bisschen und da werden wir auch nochmal entsprechende News-Ticker und so weiter dann informieren. Also wer sich ein bisschen umhört, der sollte es eigentlich nicht verpassen. Genau. Ansonsten kann man sich auch bei uns einfach melden. Auf der Webseite stehen so viele Kontaktadressen und dann mal vormerken und dann kriegt er auch eine E-Mail.
Gut, vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Das war Nils Magnus, Program Share vom Linux-Tag.
Vielen Dank.
Ja, und wir machen weiter mit Musik. Rob Costlow mit Contemporary Pain, Meant to Be. Mal gucken, was das ist. Aber Rob Costlow haben wir ja auch schon öfter gespielt. Also viel Spaß mit dem Titel. Thank you. Ja, das war Rob Costlow. Und ja, jetzt haben wir noch irgendwas oder machen wir Schluss? Oder?
Ich denke, wir machen Schluss. Ja, es gäbe dieses eine Thema noch, aber das verschieben wir auf nächstes Mal.
Verschieben wir aufs nächste Mal.
Genau.
Genau, ich muss noch sagen, wir werden jetzt wahrscheinlich 2 Wochen ausfallen lassen. Nur, oh, schade, nicht wahr? Das nächste Mal ist ein Media-Night hier an der Hochschule. Das heißt also, hier ist Krach ohne Ende, Action. Ich glaube nicht, dass wir hier Sendung machen dürfen. Oder wenn, dann hättet ihr wahrscheinlich keinen Spaß bei der Aufnahme. Von daher werden wir das wohl verschieben müssen. Und die Woche da drauf ist, ich weiß nicht, hast du Klausuren noch, Jens?
Nee, ich habe nur Projekte eigentlich, aber kann die Zeit auch nutzen.
Ich meine, ihr könnt ja auch mal zur zweiten Sendung machen ohne mich. Wäre vielleicht auch mal ganz lustig.
Wäre total Linux-lastig dann.
Eine Windows- glaub, und Mac-Sendung.
Da müssen wir es noch ein bisschen weiterentwickeln. Oder zumindest einen anderen Schwerpunkt setzen.
Ich meine, ihr könnt es ja mal versuchen. Also ich würde halt gerne dann noch einmal Auszeit nehmen, weil ich muss noch 2 klitzekleinchen Klausuren schreiben und dann mit dich dann endlich mal alles fertig habe. Weil Bachelor-Thesis habe ich schon abgegeben, habe eine Note dafür gekriegt. Eine sehr gute Note.
Okay.
Und ja, jetzt wäre es ja scheiße, wenn das noch an den 2 Klausuren jetzt scheitern würde. Und deswegen sollte ich mich da so ein bisschen noch reinhängen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen dann erst übernächste Woche wieder an. Obwohl, eine Sache habe ich zwischendurch. Wahrscheinlich müssen wir mal sehen. Und zwar wird es eine Sendung über Mainframes geben. Die wird dann ein bisschen nicht donnerstags normal, sondern irgendwann aus einer Reihe aufgezeichnet werden. Und die findet ihr dann natürlich auch auf unseren Seiten unter linuxpodcast.de. Und das ist wahrscheinlich auch noch was ganz Interessantes, ein bisschen techniklastig, aber auch Geschichte, wie das so mit den Mainframes angefangen hat, was das eigentlich ist und wie Linux dazu kam. Und da wird jemand, ein ehemaliger Mitarbeiter von IBM, mir Rede und Antwort stehen. Also wer da Fragen hat, spezifisch vielleicht, ja, ich meine, ist ja ein sehr interessantes Thema, kann einfach eine E-Mail schreiben und dann versuche ich das mit in die Sendung noch einzuarbeiten. Genauer Termin wird noch bekannt gegeben, also entweder wer sowieso mir im Twitter folgt, der wird es dann immer mitkriegen oder ja.
Benutze das etwa jetzt so regelmäßig, ja?
Naja, so ein bisschen, ja.
Muss ich dir auch mal folgen?
Ja, mach doch mal. Also ich schreibe zumindest immer rein, wenn eine neue Sendung kommt und ja.
Ich habe noch nichts genutzt.
Du hast noch nichts getwittert.
Ich habe es aber immerhin schon mal freigeschalten. Ich habe 2 Accounts, aber noch kein einziges Tweet. Geschrieben.
Ja. Ansonsten natürlich, wenn ihr euren RSS-Feed immer regelmäßig aktualisiert, kriegt ihr das garantiert auch mit, wenn es die Sendung dann gibt. Ja.
Ja, ich wollte noch sagen, wir brauchen auch dann jetzt in 3 Wochen vielleicht wieder einen Interviewpartner für eine Linux-Distribution für das Thema Andigos Linux. Vielleicht lässt sich da jemand finden. Wir hatten bisher schon Kubuntu,
ja.
OpenSUSE, mhm. Gentoo,
ja.
Arch Linux, mhm. und das war's, das die 4.
Ja.
Also Ubuntu würde den Andi noch interessieren.
Ja, ich habe auch noch Fedora und CentOS, was wir heute
Debian
auch schon
Debian wollten wir noch haben.
Mhm. Linspire, FreeSpire.
Genau.
Wär noch wichtig.
Also da so wie heute Matze angerufen hat oder angerufen wurde, dann so wäre das klasse auch noch für eine andere Linux-Distribution.
Ja. PC, Linux OS habe ich gesehen, ist vielleicht auch noch interessant. Und Mint OS oder Mint Linux oder so. Also da gibt es schon noch einige Linux, von denen, die ich auch noch nie ausprobiert habe und von denen ich auch gerne mal wissen würde, was da eigentlich so toll und besonders dran ist. Also da sind schon auch so ein paar, wo ich denke, ja, müsste man mal angucken. Ja.
Okay, sonst würde ich mir noch ein Feedback wünschen, ob einfach, damit man so ein bisschen ein Gefühl für die Hörerschaft kriegt, nerven euch diese Grundlagenfragen, die der Andi oder ich dann gerne mal stelle. Oder findet ihr das eigentlich ganz interessant und sagt, ach ja, jetzt ist vielleicht ganz gut, dass an der Stelle nochmal eine Grundlage erklärt wird oder nochmal eine Abkürzung ausgesprochen wird in voller Länge. Findet ihr das gut oder seid ihr alles Profis und Cracks und es interessiert euch überhaupt nicht, weil ihr es alles schon wisst?
Genau.
Dazu wünsche ich mir auch ein kleines Feedback.
Könnt ihr auf Linux Podcast in den Kommentaren hinterlassen oder wie immer eine E-Mail schreiben an info@radiotux.de.
Ja. Wunderbar.
Wunderbar.
Dann kommt jetzt der Jingle.
Ja, ich habe sogar einen gemacht vorhin. Ha! Cool. Du musst ihn also nicht sprechen. Wir haben tatsächlich einen 2009er Jingle. Okay.
Subidubi.
Dann bis in ja 2-3 Wochen. Passt auf euch auf und hört weiter zu. Ciao.
Tschüss.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, den Linux.